Stell dir vor, es ist Samstag, 9 Uhr morgens. Du bist gerade noch im Wochenendmodus, sitzt also noch ganz gemütlich am Frühstückstisch, vielleicht beim zweiten Kaffee, genießt die Ruhe. Und dann, ding dong, es klingelt an der Tür. Das wird sicher die Post sein, denkst du? Pakete wartest du ja eh, machst die Tür auf und vor deiner Tür stehen zwei elegant gekleidete Herren. Der eine mit einer Zeitschrift in der Hand und der andere mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Wir würden gerne mit Ihnen über Gott reden. Kennen Sie den Wachturm schon? Oh, innerlich verdrehst du schon die Augen. Immer diese Vertreter von den Zeugen Jehovas. Aber dein Anstand verbietet es ja, ihnen die Tür vor der Nase zuzuknallen, also versuchst du sie ganz freundlich abzuwimmeln. Und nach gefühlt ewigen Minuten, drei ungewollt geschenkten Zeitschriften und einem Flyer mit ihren nächsten Veranstaltungen kannst du aufatmen. Sie gehen wieder. Und du schließt erleichtert die Tür. So betreiben die Zeugen Jehovas ihre Form von Mission. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich persönlich finde so etwas ein bisschen unangenehm. Also sowohl wie wenn sie bei mir klingeln, aber auch die Vorstellung, so vertretermäßig Werbung machen zu müssen. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass mir dieses klassische Missionsdenken nicht so ganz liegt. Stellt euch vor, wir machen in der Gemeinde irgendeine Großveranstaltung, um nicht zu sagen eine Evangelisation oder irgendwas ähnliches. Und dann hieß es, kommt, ladet dazu ein, eure Nachbarn, eure Freunde, eure Arbeitskollegen und Bekannten. Ich weiß nicht, ich würde mich so ein bisschen wie so ein Vertreter fühlen, der einem was andrehen will, was das Gegenüber gar nicht will. Willst du vielleicht zu unserem Gottesdienst kommen? Oh, nein, eigentlich nicht. Okay, schade. Vielleicht ist das der Grund, dass ich diese klassische Einladerei gar nicht so arg mag, weil ich mich dabei selber wie so ein Vertreter fühle und ich diese Vertretergespräche gar nicht so arg mag. Ich habe das Gefühl, dabei werden manchmal Beziehungen instrumentalisiert, als wäre mein einzigstes Ziel, mein Gegenüber zu irgendeiner Veranstaltung einzuladen. Oder vielleicht ist es auch mein Unwohlsein, bei der Vorstellung eine Absage zu bekommen. Oder vielleicht sogar belächelt zu werden, wenn ich mein Gegenüber einlade. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese oder ähnliche Gefühle auch. Diese Zerrissenheit, dass so dieses klassische Missionskonzept, wie wir das ja, vielleicht auch kennen, mit Werbeflyern, Einladungen zu Sonderveranstaltungen für, ich sag mal in Anführungszeichen, Nichtchristen, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Dass es einfach wie aus der Zeit gefallen ist, dir nicht entspricht. Vielleicht kennst du das. Selbst mir als Pastor geht es manchmal so. Daher war es für mich sehr spannend, einzutauchen in den Bibeltext, welcher die heutige fünfte Einheit des Themenjahres umfasst. Es klingt zumindest im ersten Moment fast so wie eine Ausbildung für Vorwerkvertreter. Wie gehe ich von Tür zu Tür? Aber hört doch selbst. Danach bestimmte der Herr weitere 70 Boten und sandte sie zu zweit aus. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde, und er sagte zu ihnen, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Und nun geht, ich sende euch aus wie Lämmer unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe, bleibt unterwegs nicht stehen, um jemanden zu begrüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand wohnt, der für diesen Frieden bereit ist, wird euer Wunsch an ihm in Erfüllung gehen, andernfalls bleibt er wirkungslos. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was euch angeboten wird, denn wer arbeitet, der hat ein Anrecht auf Lohn. Geht nicht zu einem Haus, von einem Haus zum anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch angeboten wird. Heilt die Kranken in der Stadt und sagt den Leuten, Gott richtet jetzt seine Herrschaft bei euch auf. Naja, Werbeflyer und Zeitschriften zum Verteilen hatten die da nicht. Aber irgendwie klingt es doch etwas klassisch, oder? Wie das der Text uns hier präsentiert. Vielleicht vordergründig, vielleicht auf den ersten Blick, aber lasst uns doch mal gemeinsam etwas tiefer schauen. Uns gemeinsam auf die Suche machen, was Jesus hier mit der Anweisung für seine Jünger wirklich gemeint hat. Und da stellt sich für mich zumindest die erste Frage, zu wem spricht Jesus hier überhaupt? Der Text beginnt mit dem Hinweis, dass Jesus hier 70 Boten jeweils zu zweit aussandte. Aber das waren keine Außendienstmitarbeiter, die er auf eine Jobannonce hin zusammengetrommelt hat. Das waren seine Jünger. Ich weiß, die meisten kennen nur seine 12. Von denen wird oft berichtet, also dieser ganz engste Kreis um Jesus herum. Die sind bekannt. Und so ganz nebenbei in der Parallelstelle, also in Markus, da ist fast derselbe Text auf die 12 Jünger bezogen. Hier auf die 70. Die haben sich nicht so schnell vermehrt. In der Bibel gibt es auch noch andere Hinweise auf diese 70. Es muss wohl so einen größeren Kreis an Menschen um Jesus gegeben haben, welche mit ihm mitgezogen und mitgelebt sind, haben. Also nicht nur diese 12, sondern so ein ganzer Trupp an Menschen, die tagtäglich mit ihm mitgewandert sind, die seine Reden gehört haben, mit ihm gesprochen haben, Teil dieser Jesus-Bewegung waren. Zunächst, weiß nicht, vielleicht nur äußerlich, weil sie irgendwie interessiert waren, weil sie diesen Jesus spannend fanden, aber dann auch zunehmend innerlich. Denn das, was Jesus predigte, was er erzählte und was er selbst vorlebte, das war ein alternativer Lebensstil. Wer geschlagen wird, soll nicht zurückschlagen. Wer von der fremden Besetzungsmacht gedemütigt wird, soll sich nicht an ihnen rächen. Wer viel hat, der soll auch viel abgeben. Diese ganzen Aussagen, die kannte man eigentlich schon aus der Tora, aus dem Alten Testament, aber dieser Jesus, der lebte das auch und sprach nicht nur davon. Und die Menschen in seinem Umfeld wurden von seiner Art angezogen, inspiriert. Sie haben angefangen, diesen Lebensstil, dieses Verhalten Jesu nachzuahmen, nachzuleben, nicht mehr zu lügen, sondern ehrlich zu sein. Erster zu sein, wenn es darum geht, dem anderen zu vergeben, sich nicht zum Zorn hinreißen zu lassen, sein Gegenüber nicht nur auszuhalten, sondern zu lieben. Und so entwickelte sich diese Jesus-Bewegung. So passierte Veränderung in diesem zusammengewürfelten Haufen an Menschen, welche sich um Jesus versammelten. Es war wie eine Jesus-zentrierte Gemeinschaft. Ja, man könnte fast sagen Gemeinde. Ich glaube, so weit ist der Unterschied gar nicht. Eine Jesus-zentrierte Gemeinschaft, eine Gemeinde, welche versuchte, einen alternativen Lebensstil zu leben, einen Jesus-mäßigen Lebensstil. Und was Jesus hier nun macht, ist, diesen Kreis an Menschen, diese Jesus-Bewegung rauszuschicken. Und er sagt ihnen, hey, das, was ihr hier lebt, was wir hier leben, also dieser alternative Lebensstil, der ist gut und wichtig. Und hier unter uns, in diesem kleinen Kreis, da können wir das üben, aneinander üben, so zu leben, wie es die Bibel uns sagt. Aber hier endet unser Auftrag nicht. Ihr müsst raus in die Welt, raus unter die Leute. Geht hin, hat er gesagt. Okay, bis hierher haben wir es, glaube ich, verstanden. Bis hierher passt es, aber die entscheidende Frage ist, wie? Wie sollen diese 70 Jünger nun raus zu den Leuten? Klinken putzen? Flyer verteilen? Eben nicht. Lass uns nochmal in den Text schauen. Drei Punkte, welche Jesus seinen Jüngern hier mitgab und welche, ich finde, auch direkt ins Heute sprechen. Ein erstes: Geht hin, trinkt und esst. Den 70 Jüngern in der Jesus-Gemeinschaft, denen ging es gut. Da waren sie unter sich, da haben sie sich wohl gefühlt, da wollten sie sich häuslich einrichten. Manche Jünger wollten Zelte aufschlagen, aber Jesus hat sie rausgeschickt, gesagt, das eine geht nicht ohne das andere. Ihr könnt keinen eingeschworenen Haufen bilden, keinen elitären Club. Ihr sollt rausgehen, in der Gesellschaft präsent sein. Pflegt eure Freundschaften. Geht zu euren Nachbarn, geht zu euren Bekannten, esst mit ihnen, trinkt mit ihnen. Nehmt am Leben der anderen teil und lasst andere an eurem Leben teilhaben. Wir Christen, wir sind nichts Besseres. Wir sind nichts Besonderes und wir sollen uns auch nicht rausziehen und eine Blase bilden. Vielmehr sollen wir einfach leben. Beziehungen pflegen mit unserem Umfeld, da wo wir sind. Geht hin. Esst und trinkt. Ich glaube, das ist nicht die allergrößte Herausforderung. Essen und trinken tue ich zumindest sehr gern. Und die Zeiten, wo die Mennoniten auf abgelegenen Höfen zurückgezogen gelebt haben, sind zum Glück vorbei. Und doch muss ich mir das immer wieder vor Augen halten. Dieses Bewusstsein geht hin. Das hat für mich was mit Aufmerksamkeit und Präsenz zu tun. Etwas mit ehrlichem Interesse, dass ich bei meinem Nachbarn, der sagt, ja, es geht schon irgendwie, auch mal tiefer nachfrage, also mich wirklich für ihn interessiere, dass ich mich beim Familienfest vielleicht auch mal zu meinem eher unbeliebteren Verwandten setze und da mal nachfrage, wie es ihm geht, ein offenes Ohr habe, dass ich bei einem Geburtstagsfest, wo ich eingeladen bin, auch mal etwas länger sitzen bleibe und mit meiner Aufmerksamkeit ganz beim Gegenüber bin und nicht nur immer von mir erzählen muss. Geht hin, esst und trinkt. Das ist für mich kein Klinkenputzen. Das ist für mich echtes Interesse und der Wunsch nach tiefer Gemeinschaft. Ein zweites: Helft einander. Jesus weist seine Jünger an, in dem Haus, in der Stadt, in der sie sind, die Kranken zu heilen. Wenn wir das 1:1 auf heute übertragen, dann wird das, glaube ich, schwierig. Außer wir machen alle noch in der Abendschule Medizin, aber das wird, glaube ich, auch schwierig, bei mir zumindest. Aber schauen wir etwas tiefer, merken wir, dass es vielleicht auch etwas für Normalsterbliche ist. Heilt die Kranken heißt, helfen, wo es weh tut. Greift da ein, wo es nötig ist. Setzt euch da ein, wo ein Missstand ist. Geht dahin, wo Hilfe nötig ist. Helft einander. Das ist vielleicht eine Petition schreiben für die Frauen in Simbabwe. Das ist vielleicht beim Nachbarn auch mal ein bisschen mehr zu helfen, wie nur die Blumen zu gießen, während er im Urlaub ist. Das ist vielleicht hinhören. Hinhören, wo drückt der Schuh beim anderen? Und vielleicht auch zu helfen, ohne dass man gefragt wird, weil man sich beim anderen interessiert, weil man merkt und spürt, wo der andere gerade Hilfe braucht, ohne dass es gesagt wird. Helfen ist hier proaktiv und nicht reaktiv. Also nicht nur helfen, wenn wir gefragt werden, sondern helfen, wenn es benötigt wird, wenn wir sehen, da auch Hilfe anzubieten. Das erfordert einen Blick für mein Gegenüber, ihn wahrzunehmen, sie wahrzunehmen. Das erfordert ein offenes Herz, die Nöte und die Sorgen meines Gegenübers auch an mich ranzulassen. In dieser kleinen, Jesus-zentrierten Gemeinschaft, da war das für seine Jünger sicherlich leicht. Wenn alle füreinander schauen, ist für jeden gesorgt. Aber Jesus schickt seine Jünger raus und sagt, schaut nach denen niemand schaut. Helft da, wo sonst nicht geholfen wird. Lasst euch von den Nöten und Sorgen der Mitmenschen berühren. Verschließt euer Herz nicht, sondern lasst euer Herz eure Hand führen und helft einander. Ein drittes: Versteckt euren Glauben nicht. Für mich bezeichnend, denn erst am Schluss, ganz am Schluss, da kommt die Anweisung, sprecht auch über euren Glauben. Sprecht über das, was euch bewegt. Die Jünger sollen damit nicht zur Tür reinfallen und vertretermäßig den Glauben den anderen aufdrücken. Sie sollen ihn aber auch nicht verstecken, nicht verheimlichen. Die Jünger sollen ihren alternativen Lebensstil einfach ausleben und dabei auch mutig sein und sagen, warum sie so handeln. Dass sie das tun, weil Jesus es ihnen vorgelebt hat und weil Gott ihnen dabei hilft. Und das ist vielleicht für manche das Schwierigste. Anderen begegnen ja, helfen gerne, aber mein Glaube ist doch privat. Jesus sagt, der Glaube führt zu einem veränderten Verhalten. Wenn wir an ihn glauben, dann sieht man das an unserem Verhalten. Und wenn Menschen uns sehen und sehen, dass wir uns anders verhalten, dann dürfen wir auch davon erzählen, warum wir das tun. Gemeinschaft pflegen, einander helfen und den Glauben selbstbewusst leben, davon zu erzählen, ohne andere nicht zu bedrängen. So als Jesus-zentrierte Gemeinschaft einen alternativen Lebensstil leben, Kontrastgesellschaft sein, dazu will der Bibeltext uns hier ermutigen. Dazu will diese Einheit des Themenjahrs uns ermutigen. Was macht das mit dir? Was löst das in dir aus? Welche Gedanken kommen dir dabei? Vielleicht können wir unsere Gedanken in ein Gebet formulieren. Wir haben jetzt eine Zeit der Gebetsgemeinschaft. Ich lasse bewusst ein bisschen Raum dafür und ich schließe die Gebetsgemeinschaft ab. Wer will, darf gerne laut oder leise beten, gerne im Sitzen.